Nahe dem Untergange kommt Roban von Kisjona aus Kis begleitet bei meinem Hause an, grüßt schon von Weitem alles, was ihm unterkommt, und Kisjona eilt eben auch mit offenen Armen zu mir hin, grüßt vor allem mich auf das wahrhaft Freundlichste mit Tränen in den Augen und grüßt darauf nach einer Weile erst seine Tochter, die ihn schon lange bei der Hand hielt und viele Küsse darauf heftete. Also grüßt er auch seinen Schwiegersohn, dann den Cornelius, und als er es erst erfährt, dass der neben mir sitzende, glänzende Römer der Oberstatthalter Cyrenius ist, so bittet er ihn um Vergebung, ihn übersehen zu haben. Aber Cyrenius ergreift ganz gerührt des Kisjona Hand, drückt sie an seine Brust und sagt ganz laut: Nicht du mich, sondern ich muss dich um Vergebung bitten, dass ich dich nicht zuvor gegrüßt habe. Aber als Entschuldigung diene, dass ich dich persönlich nicht gekannt habe. Denn nebst dem Herrn Jesu, dem natürlich allein alles Lob und alle Ehre gebührt, bin ich auch dir, du treuer, biederer Mann, einen nie zu erschöpfenden Dank schuldig. Denn unter allen Menschen jener Gegend hast du entschieden das meiste dazu beigetragen, dass ich aus einer Verlegenheit gerettet wurde, die mich sonst wohl sicher das Leben gekostet haben würde. Das ist mir wirklich eine große Freude, dich, du mein überaus schätzenswerter Freund, nun persönlich kennenzulernen. Kisjona ist nun wieder einmal ganz glücklich und erzählt uns vieles, was er alles unterdessen erlebt hat, und erzählt uns am Ende auch, dass er mit dem recht biederen alten Roban Sichar besucht und dort mit Jonael, Jairut und sehr viel mit dem Archiel gesprochen habe, der nun ganz natürlich wie ein Mensch lebe und handle, so dass es einem Fremden nicht im Traume einfallen könne, als stecke hinter ihm ein rein geistiges Wesen. Also habe er auch den Arzt Joram und dessen wundervoll herrlichstes Haus sowie dessen liebes herrlichstes Weib besucht und von beiden überaus wundervollste Dinge vernommen, und Roban sei allenthalben bloß Ohr und Auge gewesen und hätte sich über alles nicht genug verwundern können. Und wenn er so recht mächtig ergriffen gewesen, da habe er immer vor sich hingesagt: Ja, ja, Blut und Leben für den göttlichen Meister aus Nazareth. Denn er kann kein Mensch, sondern er muss Gott selbst sein. Ansonst ihm dergleiche Dinge nicht möglich sein würden. Als Kisjona also noch erzählt, tritt Roban zu mir hin und sagt nichts als: Herr, ich bin dein, und keine Macht außer allein dein Wille kann mich von dir trennen. Sage ich: Ich habe es wohl zum Voraus gewusst, dass du einer der meinigen werdest. Aber du weißt es noch nicht, dass nun auch alle deine Brüder und Amtsgefährten zu den meinigen gehören, ohne deshalb aufzuhören, das zu sein vor der Welt, was sie ehedem waren. Desgleichen auch du vor der Hand das bleiben wirst, was du warst, solange bis der neue Schuloberste, der die Stelle des Jairus übermorgen beziehen wird, sich ein wenig abgestoßen haben wird. Deine Brüder aber werden dich schon in allem unterweisen, was du zu tun, zu reden und wie du dich zu benehmen haben wirst gegen den neuen Obersten, der im Anfange zwar mit einem sehr buschigen Besen zu kehren beginnen wird, aber es wird kein halbes Jahr währen und ihr werdet mit ihm um einiges Geld alles ausrichten können. Da er keinen Glauben hat an den Tempel, sondern vor der Hand allein ans Geld. Nach der Hand aber wird er schon auch an etwas Besseres zu glauben imstande sein. Nun aber gehe zu deinen Brüdern und benachrichtige sie von allem, was du gesehen und gehört hast. Auf diese meine Worte empfiehlt sich Roban beim Kisjona, ihm für alles dankend, was er ihm Gutes erwiesen hatte, und sagt am Ende, Kisjonas dürften auf der Erde wohl wenige mehr anzutreffen sein. Darum bist du der Einzige, der mein Herz getroffen und gefunden hat. Der Herr segne dich für alles, was Gutes du mir und tausend anderen erwiesen hast. Nach diesen Worten verneigt er sich tief vor uns und eilt zu seinen Brüdern, die heute noch in der Synagoge versammelt sind, jedoch ohne die Schlafenden, die bald nach unserem Abgange aus der Synagoge entfernt wurden. Er wird überraschend freundlich aufgenommen und sie teilen sich nun gegenseitig fröhlichen und heiteren Geistes unter Staunen und Staunen alles mit, was sie erlebt, gehört und gesehen haben. Wir aber sind ebenfalls guter Dinge, denn Kisjona kam nicht allein, sondern mit mehreren vollbeladenen Lasttieren und ihren Führern und brachte Wein, Mehl, Käse, Brot, Honig und eine Menge der edelsten Fische in geräuchertem Zustande, so daß die Mutter Maria kaum Platz hatte, all das Mitgebrachte unterzubringen. Es ward daher ein Nachbar ersucht, den Überschuss sorgsam in seiner großen Speisekammer aufzubewahren, was er denn auch tat, obschon eben nicht gar zu gerne aus purer Gefälligkeit, da er stets ein habsüchtiger Filz war. Aber da ihm nun Kisjona ein paar Goldstücke für seine Mühe und Gefälligkeit anbot und gab, so war er gleich gut gesinnt und über die Maßen dienstfertig und stieß im Tragen der Säcke, da es schon stark dämmerlich geworden war, einmal stark an den Jünger Johannes. Dies aber sagte zu ihm, Freund, sei vorsichtiger in deinem bezahlten Eifer, sonst wirst du für dich und die anderen einen Schaden anrichten. Glücklich aber wärest du, so du fürs Gottesreich, das gar so nahe zu dir gekommen ist, so eifrig wärest wie für die zwei elenden Goldstücke, und du würdest dabei dich an niemanden stoßen, o der großen Blindheit, die das Allerhöchste nimmer erkennen kann und mag. Der Nachbar aber ließ sich nicht irre machen, verrichtete seine bedungene Arbeit und kümmerte sich um nichts weiteres mehr. Da fragte Johannes, Herr, ist es denn doch möglich, dass ein Mensch so viel Stumpfsinn in seinem Leibe und in dessen Seele haben kann? Sage ich, lass ihn gehen. Es gibt dergleichen nun zu vielen Tausenden im Judenlande, die da stumpfer und eigensinniger sind als ein Esel. Darum gebührt ihnen aber auch nur der Lohn eines Esels. Darüber entstand eine kleine Lache durch die Gesellschaft, die Philopold mit seinen sehr treffenden Bemerkungen noch mehr erhöhte und bewies, wie ein Mensch gewöhnlich alles besser zu sehen imstande ist, als gerade das, was ihm auf der Nase sitzt, und alles bewunderte seine ausgezeichnete Dialektik. Nach dieser Szene aber erhoben wir uns vom Tische und begaben uns bald zur Ruhe.